der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Meine Damen und Herren, mit dieser schönen und inzwischen sehr berühmten Melodie endet die erste Sinfonie von Johannes Brahms. Und jetzt hören wir uns mal kurz an, wie sie beginnt. Für ein großartiger Beginn. Ne? So, meine Damen und Herren, das heißt, wir haben jetzt mit der ersten Sinfonie ein Werk, das unglaublich toll endet. Das heißt, wir wissen, es wird am Schluss einen riesen Schlussapplaus geben. Und es ist ein Werk, das unglaublich toll beginnt. Also die Hörer sind quasi vom ersten Moment an gefesselt. Und wenn sie ein Stück haben, das unglaublich spannend endet und unglaublich spannend beginnt, dann können sie in der Mitte dazwischen alles machen, was sie wollen, und der Sieg beim Publikum ist ihnen gewiss. Und genau das hat Johannes Brahms gemacht. Johannes Brahms hat in seiner ersten Sinfonie eine der kompliziertesten, undankbarsten, sprödesten Sinfonien des 19. Jahrhunderts komponiert und es geschafft, diese so zu komponieren, dass sie unglaublich beliebt ist. Also die erste Sinfonie von Brahms wird ständig gespielt, weil die Leute den Anfang und den Schluss so toll finden. Und alles dazwischen, da denken die Leute so, und dann hört man so mal hin, mal weg und freut sich dann auf den Schluss. Wir wollen aber das ganze Werk verstehen. Und weil das Werk, wie ich Ihnen gesagt habe, eines der kompliziertesten Werke überhaupt ist, ist das heute auch so eine Folge oder sogar eine Doppelfolge, denn das habe ich vor, es ist eine Doppelfolge nicht unbedingt für Anfänger oder für Anfänger mit ein bisschen Frustrationstoleranz und sehr viel Neugier. Als dieses Stück uraufgeführt wurde und es danach eine Uraufführungsfeier gab, also das war ein Riesenerfolg, diese Uraufführung, dann kam zu Brahms eine Dame, ein Fan, und die sagte: Maestro, was für ein wunderbares Stück, was für eine wunderbare Sinfonie, aber das Thema des letzten Satzes, das haben Sie von Beethoven gestohlen, und zwar aus Beethovens 9. Sinfonie. Und Brahms erwiderte dazu: Ja, und das Schlimmste ist, dass es auch jeder Esel gleich merkt. Ja, denn es klingt tatsächlich so wie dieses Thema aus Beethovens 9. Sinfonie. Ja, meine Damen und Herren, und natürlich erinnert dieses Thema sehr an das Schlussthema aus der ersten Sinfonie von Brahms, nicht wahr? Dieses Schlussthema aus Beethovens 9. Da hatte die Dame schon recht. Aber nicht nur das, auch der Anfang, mit dem die Sinfonie beginnt, der erinnert auch an etwas. Und das zeige ich Ihnen mal. Als erstes, Brahms erste Sinfonie, Beginn. Und nun ein ganz anderes Stück, das klingt so. Wieder eine aufsteigende Melodie nach oben. Noch einmal Brahms. Ja, meine Damen und Herren, also Brahms hat hier seine erste Sinfonie geschrieben. Er war damals schon einer der berühmtesten Komponisten überhaupt. Alle schauten und warteten auf seine erste Sinfonie. Nun kam sie. Und was sagt Brahms uns, indem er diese Sinfonie mit einer Bach-Imitation beginnt und mit einer Beethoven-Imitation endet? Er sagt: Liebe Leute, ich bin die Verbindung von Bach und Beethoven. Meine Musik, meine erste Sinfonie verbindet Bach und Beethoven. Und das ist in der Tat ein ziemlicher Anspruch. Tatsächlich hat es sich Brahms hier nicht einfach gemacht und ungefähr 15 Jahre an diese Sinfonie komponiert. Naja, und weil sie so kompliziert ist, werde ich mir heute mit Ihnen nur den ersten Satz anhören und in der nächsten Woche folgen dann die letzten drei Sätze. Aber bevor wir uns jetzt hier in ganz viele Kleinigkeiten verlieren, denn das will ich mit Ihnen tun, werden wir uns als allererstes diesen ganzen ersten Satz anhören, damit Sie ein Grundgefühl für diese Musik bekommen. Wie ist dieser erste Satz aufgebaut? Der erste Satz ist in eine Sonatenhauptsatzform geschrieben. Wir haben am Anfang eine langsame Einleitung und dann die Exposition. Die Exposition ist allerdings hier monothematisch. Das ist typisch Brahms. Er weiß, dass seine Zeit unglaublich Melodien liebt und sich auf schöne Themen freut. Aber er ist geizig, er ist sparsam, er gibt den Leuten kein zweites Thema. Er ist konzentriert und denkt nur an das erste Thema und komponiert alles aus dem ersten Thema heraus. Und die Frage ist, ja, wie komponiert man ein monothematisches Stück oder wie macht das Brahms? Was kommt nach dem ersten Thema? Nach dem ersten Thema, meine Damen und Herren, hören Sie sich die Musik so an, dass Sie nach Spannungen hören. Das heißt, das erste Thema ist auf einem ganz hohen Spannungslevel. Das ist unglaublich erregt, unglaublich aufgeregt. Und dann baut sich die Spannung peu à peu ab, immer mehr ab. Man könnte sagen, das erste Thema ist die Klimax, das ist der Höhepunkt. Und dann baut sich das ab zu der Antiklimax, dem negativen Höhepunkt, also dem Moment, wo es fast keine Energie mehr gibt. Zwischen der langsamen Einleitung und der Exposition gibt es etwas, das nennt man bei Brahms ein Motto. Das werde ich Ihnen vorstellen. Also, wir fangen an. Langsame Einleitung. Thank you. Also, jetzt endet die langsame Einleitung und gleich kommt das Motto. Und danach direkt das erste Thema. Motto. Erstes Thema. Jetzt wie das erste Thema wiederholt, allerdings ein bisschen verändert. Heldenhaftes Marschieren. Jetzt baut er die Spannung ab. Immer weniger Spannung. Die Musik beruhigt sich immer mehr und mehr. Sie beruhigt sich immer weiter. Wo ist die Antiklimax? Wir warten drauf. Noch mehr Ruhe. Das ist die ruhigste Stelle. Antiklimax. Und jetzt Epilog, Schlussteil der Exposition. Da steigt wieder die Spannung. Damit ist die Exposition zu Ende und es steht in den Noten, dass die Exposition wiederholt werden soll. Aber Brahms hat gesagt, meine Wiederholungen sind so zu verstehen. Wenn das Publikum das Werk noch nicht kennt, dann soll man die Exposition wiederholen. Wenn das Publikum aber das Werk schon kennt, dann muss die Wiederholung nicht gespielt werden. Und in meiner Aufnahme hier wird sie nicht gespielt. Wir hören weiter. Jetzt kommen wir in die Durchführung. Und das Interessante an der Durchführung bei Brahms ist, üblicherweise sind die Durchführungen sehr dramatisch. Hier beginnt sie dramatisch, wird aber immer ruhiger. Und dann kommt irgendwann wieder die Reprise. Und die beginnt wieder mit dem Motto. Das ist relativ leise. Und jetzt nimmt er Anlauf. Thank you. sehr hymnisch. Jetzt entspannt sich wieder die Musik. Er geht wieder zu der Antiklimax. Er beruhigt die Musik wieder sehr. Und jetzt baut er wieder eine Spannung. Höhepunkt der Durchführung kommt jetzt. Motto: Reprise. Motto: Erstes Thema, Hauptthema. Jetzt baut er wieder die Spannung ab. Die Musik beruhigt sich immer mehr. Wir warten wieder auf die Antiklimax, den ruhigsten Punkt. So, jetzt beruhigt sich noch mehr. Das ist eigentlich der Ruhepunkt. Klingt ein bisschen nach Alm, finde ich. Und jetzt wird es noch ruhiger. Epilog, Schlussteil. So, jetzt kommt die Coda, Schlussteil. Und jetzt beruhigt sich die Musik immer mehr und wird immer langsamer. Sie hat langsam begonnen und sie endet langsam. Also haben Sie jetzt einen Überblick über den ersten Satz, den wir uns jetzt genauer anschauen werden. Sie haben jetzt gemerkt, der erste Satz hört langsam auf. Und das ist eine Hommage, eine Verbeugung von Brahms. Und zwar verbeugt sich hier Brahms vor der schottischen Sinfonie von Mendelssohn. Denn dort war es genauso. Der erste Satz der schottischen Sinfonie beginnt langsam und endet wieder so langsam. Und damit kommen wir, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil unserer heutigen Betrachtung. Sie haben mitgekriegt, meine Damen und Herren, dass der letzte Satz mit einer Hommage an die Freude schöner Götterfunken-Melodie aus Beethovens Neunte endet. Und der erste Satz beginnt mit einer Hommage an den Eingangschor zu der Matthäus-Passion von Bach. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, nun, indem der erste Satz langsam aufhört, verbeugt sich Brahms vor Mendelssohn. Sie müssen wissen, diese erste Sinfonie steht in C-Moll. Und wenn Sie eine C-Moll-Sinfonie haben im 19. Jahrhundert, dann ist es sofort auch eine Hommage an Beethovens fünfte Sinfonie, die ja so beginnt. Und ich habe vorhin nichts gesagt, während wir den ersten Satz gehört haben, aber vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen in dem ersten Satz schon immer wieder papapapam, 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 kleine Motive aus dieser fünften Sinfonie gehört, denn das kommt hier auch vor. Nun, und das könnte uns wundern. Stört es Brahms nicht, dass er ständig andere Komponisten zitiert? Wo bleibt da die Originalität? Wo bleiben seine eigenen Ideen? Nun, jetzt kommen wir zu einer ästhetischen Beobachtung. Diese erste Sinfonie ist ein Stück aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist eine deutsche Sinfonie. Und wir haben hier etwas, das nennt man in der Kunstgeschichte den Historismus. Der Historismus versteht sich als ein Überstil, ein Metastil. Es ist ein Stil, der über allen anderen Stilen steht und alle anderen Stile zitiert. Wenn Sie zum Beispiel in so einer historisierenden Kirche sind, dann werden Sie in diese Kirche ganz viele andere Stile sehen. Sie werden gotische Einflüsse haben, Sie werden klassizistische Einflüsse haben, Sie werden barocke Einflüsse haben, Sie werden romantische Einflüsse haben. Sie haben alles Mögliche, ganz viele verschiedene Einflüsse. Ja, und in dieser Musik ist es auch so. Die Musik zeigt ganz viele verschiedene Einflüsse und zwar so, dass man das auch wirklich mitkriegt, denn diese Musik verbeugt sich vor den Vorbildern. Sie können Brahms erste Sinfonie wie eine Art musikalische Bibliothek hören. Und ich habe immer noch gesagt, wo bleibt dann die Originalität? Und da muss ich Ihnen sagen, am Ende des 19. Jahrhunderts, speziell in Deutschland, war Originalität nicht besonders hoch im Kurs. Originell waren die dummen Leute, die kein Handwerk beherrschten. Originell waren die Spinner. Aber im späten 19. Jahrhundert werden die Komponisten immer mehr zu Bürgern, und zwar zu Großbürgern, zu Helden. Es sind nicht mehr wie bei einem Schubert, der ganz arm war, vergessen, starb und am Schluss seines Lebens irgendwann nur bei seinen Freunden wohnte, weil er sich keine eigene Wohnung leisten konnte. Nein, ein Brahms ist jetzt einer der berühmtesten Menschen des 19. Jahrhunderts. Er hat eine ganze Menge Geld. Als Brahms gestorben ist, dann wurden ihm Staatsbegräbnisse spendiert. Und so einer galt gewisserweise als der Überbürger schlechthin. Und Bürger sind diejenigen, die besonders gut arbeiten können, die fleißig sind. Aber Originalität, das ist so eine Spinnerei. Dazu muss man sagen, Brahms war auch Hamburger. Und ich muss bei Brahms immer an den Hamburger Helmut Schmidt denken, der gesagt hat, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt. Und Brahms hat etwas Ähnliches gesagt oder etwas Vergleichbares. Er hat nämlich gesagt, ein Einfall, eine Idee, die bedeuten mir nichts. Wenn ich erstmal eine Idee habe, so versuche ich, diese Idee möglichst schnell zu vergessen. Und erst wenn ich diese Idee nicht vergessen kann, dann weiß ich, okay, die könnte was taugen. Und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich die Idee auf, diesen kleinen musikalischen Einfall, und dann drehe ich das Ganze auf den Kopf, dann ziehe ich das auseinander, dann klopfe ich das zusammen. Und wenn ich immer noch etwas aus diesem Einfall machen kann, dann weiß ich, mit diesem Einfall kann ich arbeiten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort arbeiten. Man könnte sagen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird Kunst dazu verwendet, um die Dämonen und die Verrücktheiten anzulocken. Egal, ob sie jetzt Schumann haben oder Schubert, es geht immer die Dämonen anlocken, das Verrückte anlocken, Berlioz auch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird Kunst dazu benutzt, die Dämonen möglichst draußen zu lassen. Das heißt, unsere Bürger und Bürgerinnen haben alle zu Hause ein Klavier. Sie haben eine große Bibliothek mit allem Goethe-Werken, allem Schiller-Werken. Shakespeare haben sie auch noch in ihrer Bibliothek. Und damit zeigen sie, wir sind stattliche Menschen. Verrücktheiten bleiben draußen. Das heißt, die Bibliothek dient nicht dazu, die Dämonen zu locken, sondern die Dämonen möglichst draußen zu halten. Und hier ist es auch so. Die vielen Zitate, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, sind wie Amulette, mit denen sich ein Brahms behängt, um die bösen Geister draußen zu halten. Ich spiele Ihnen zunächst eine Stelle aus der Durchführung der ersten Sinfonie des ersten Satzes vor. Sie werden im Hintergrund in den Bläsern immer pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam hören. Da sind natürlich die Erinnerungen an Beethovens 5. Sinfonie, ta-ta-ta-tan. Dann hören Sie aber noch etwas anderes. Diese Musik ist sehr hymnisch. Es sind fast schon melodische Phrasen, die man singen kann. Und man könnte sich vorstellen, dass wir hier zwei Chöre haben, die hin und her singen. Der eine Chor sind die Bläser, der andere Chor sind die Streicher. Wir versuchen das so zu hören. Zweiter Chor. Chor 1. Chor 2. Chor 1. Chor 2. Chor 1. Chor 2. Pa-pa-pa-pam, das haben Sie jetzt auch gehört. Nun, diese Chöre, diese Doppelchörigkeit, das eine sind Streicher, das andere sind Bläser, ist eine Hommage an Beethovens 5. Sinfonie, erster Satz. Dort klingt das Ganze so. Zweiter Chor, erster Chor, zweiter Chor. Ja, und genau diese Stelle hat Brahms nachgeahmt. Brahms erste Sinfonie, erstes Thema klingt so. Das, womit das Ganze anfängt, nennt man eine Mannheimer Rakete. Und das war etwas typisch Klassisches. Pa-bam, 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 pi-pirim, pi-pim. An der Stelle, wo wir eigentlich ein zweites Thema erwarten, erklingt diese Mannheimer Rakete in Dur. Erstmal in den Bässen, aber dann auch in den hohen Geigen. Bässe. Geigen. So, meine Damen und Herren, dieses erste Thema taucht auch auf dem Kopf auf. Und damit Sie das erkennen, werde ich Ihnen das erste Thema erstmal im Original vorspielen und dann in der Umkehrung, also auf den Kopf. Im Original klingt das so. Und auf den Kopf. Papam, 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 papam. Jetzt in den Geigen nochmal. Ja, nebenher war das hier auch ein doppelter Kontrapunkt. Aber darüber reden wir hier gar nicht mehr. Nun, meine Damen und Herren, halten wir uns noch ein bisschen an der Tatsache auf, dass das Ganze ein monothematischer Sonatenhauptsatzform ist. Das wissen Sie inzwischen, das ist typisch für Haydn. Aber nach Haydn hat auch Beethoven häufig monothematisch komponiert, unter anderem in seiner siebten Sinfonie. Und Sie müssen wissen, die erste Sinfonie von Brahms, die orientiert sich architektonisch sehr an der siebten. Und das würde jetzt sehr weit führen. Ich möchte Ihnen aber aus der siebten Sinfonie von Beethoven eine kleine Stelle zeigen, die genau an der Stelle erklingt, wo eigentlich ein zweites Thema gehören würde. Diese Stelle ist für uns so wichtig, dass wir sie uns noch einmal anhören. Ja, und ich habe Ihnen schon vorhin gesagt, dass sich Brahms in seiner ersten Sinfonie auch an Mendelssohns schottischer Sinfonie orientiert. Und das Interessante ist, Mendelssohns schottische Sinfonie ist auch monothematisch. Das erste Thema erklingt hier an der Stelle, wo das zweite Thema sein sollte, im Bass. Und dazu haben sie eine Melodie in der Klarinette und die klingt so. Das war die Klarinettenstelle, die fast identisch klingt wie die vorherige Stelle bei Beethoven in der siebten. Und in der ersten Sinfonie von Brahms haben sie wieder so etwas, genau das Gleiche. Das klingt dann aber so. Und nun hören wir uns alle drei Stellen direkt hintereinander an. Und da werden Sie sehen, wie diese Komponisten miteinander gewisserweise kommuniziert haben. Nun wollen wir uns die langsame Einleitung aus Brahms erster Sinfonie ein bisschen anhören. Ich spiele Ihnen mal den Anfang an. Und jetzt spiele ich Ihnen das noch einmal vor und Sie konzentrieren sich auf die hohen Geigen und die Holzbläser. Während die hohen Geigen immer aufsteigen, steigen die hohen Holzbläser ab. Aufsteigen gegen absteigen. Wir versuchen das mal zu hören. Holzbläser absteigen. hohen Geigen sind aufgestiegen, dazu sind die Holzbläser abgestiegen. Und genau das gleiche Prinzip finden wir in dem sogenannten Motto. Ich spiele Ihnen dieses Motto erst einmal vor, auf dem Klavier, und Sie hören dann ganz wunderbar das Aufsteigen gegen das Absteigen. Und jetzt im Orchester. Und ich spiele Ihnen noch einmal dieses Motto-Thema, und direkt nach dem Motto-Thema kommt ja das eigentliche Hauptthema, also diese Mannheimer Rakete. Aber Sie konzentrieren sich jetzt nicht auf das Hauptthema, sondern auf die Nebenstimmen, und da werden Sie vielleicht auch die Melodie aus dem Motto in den Nebenstimmen hören. Motto. Nebenstimmen. Ta dan ta bram bram. Ba ba bam ba bram bram. Ich habe versucht, das irgendwie mitzusingen. Die Motto-Melodie, die wir da in den Nebenstimmen hatten. Wir gehen jetzt weiter und hören nochmal in die langsame Einleitung hinein. Und jetzt Seufzer. Nochmal die großen Sprünge abwärts. Und Seufzer. Das gleiche haben Sie in dem schnellen Teil. Und Seufzer. Absteigend, Seufzer. Ba-bam, ba-bam. Und dann findet man sowas als Variation noch an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, das war wirklich viel klein, klein. Ich habe mir gedacht, ich mache das einmal, damit Sie so hören, woran der gute Brahms 14 Jahre gearbeitet hat. Und jetzt hören wir noch einmal uns den ganzen ersten Satz an. Und ich werde Ihnen jetzt versuchen, möglichst viele Kleinigkeiten mitzusprechen. Langsame Einleitung, Aufsteigen gegen Absteigen. Große Sprünge abwärts und Seufzer. Große Sprünge abwärts und Seufzer. Jetzt kommt die Vorwegnahme des ersten Themas der Mannheimer Rakete. Jetzt. Das ist die Vorwegnahme der Mannheimer Rakete. Pabam, pabam, wird's dann sein. Und wieder wie am Anfang. Die langsame Einleitung geht zu Ende Und gleich haben wir unser Motto. Motto. Erstes Thema. Im Bass Motto. Sprünge abwärts. Seufzer. Sprünge abwärts. Seufzer. Motto, erstes Thema. Erstes Thema. March. Motto. Das war wieder das Motto. Motto. Und im Bass haben Sie schon die Hauptmelodie. Erstes Thema in Dur. In den Geigen. Sprünge abwärts. Und das sind die Zitate aus Beethovens 7. Sinfonie oder auch Mendelssohns 3. Ta-da-da-da. Epilog. Hauptthema auf dem Kopf. Jetzt. Jetzt in Geigen. Hauptthema auf dem Kopf. Durchführung. Hauptthema. Jetzt kommt dieses Papapam aus dem Epilog. Gleichzeitig Zitat 5. Sinfonie Beethoven. Papapam, papapam, papapapam, papapapam, papapapam. Hymnus. Zwei Chöre. Chor 2. Chor 1, Chor 2, Chor 1, Chor 2, Chor 1, Chor 2. Das ist jetzt Motto. sind hier die ganze Zeit Motti. Da, da, da. Das ist aus dem Motto. Hier wie das Motto verarbeitet. Ist tief im Bessen. Ich finde, der Klang ist irgendwie norddeutsch hier. Hamburg, schlechtes Wetter. Das ist alles Motto. Da, da, da. Motto. Motto. Reprise. Motto. Hauptthema. Abstieg. Seufzer. Absteigende Sprünge. Seufzer. Motto in Dur. Nochmal Motto. Jetzt. Tadan, tadan. Das war das Motto. Motto. Tadada, tada. In den Geigen, Hauptthema in Dur. Absprünge. Beethoven Mendelssohn Zitat. Hier noch einmal sehr schön zu hören. Und klingt nach Alm, ganz anders als bei Beethoven und Mendelssohn, ist aber damit verwandt. Epilog kommt jetzt. Hauptthema auf den Kopf, jetzt. Im Bass. Und jetzt in den Geigen. Hauptthema auf den Kopf. Coda, Schlussteil. Nochmal das Motto. Da, da, da. Und die Musik wird immer langsamer und endet. Und Motto. Da, da, da. Und das Hauptthema in Dur. die Mannheimer Rakete in Dur. Meine Damen und Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen oder Sie nicht genug gewarnt? So müsste ich wahrscheinlich fragen. Ja, es ist eines der schwierigsten Stücke im 19. Jahrhundert, eines der schwierigsten Sinfonien, vielleicht für mich neben Bruckners Fünfte. Ich würde sagen, Bruckners Fünfte und Brahms Erste sind die beiden kompliziertesten Sinfonien des 19. Jahrhunderts. Was übrigens nicht bedeutet, dass die zweite, dritte und vor allem auch vierte Sinfonie von Brahms nicht so kompliziert sind. Aber die erste, die ist richtig gehend. Ja, also da hört man das Schwitzen der Musik, wie der arbeitet. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie heute auch ein bisschen geschwitzt. Manchmal muss man das in der Kunst. Ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich immer noch über Ihre Spenden. Wir brauchen Ihre Spenden, wenn Sie Lust haben auf mehr. Und nächste Woche erwarten Sie dann die drei letzten Sätze dieser ersten Sinfonie. Also bis zum nächsten Mal, Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.